Das Tagesgeldkonto ist der absolute Favorit, da kommt auch niemand mehr drum rum. Wenn es nach den jüngeren Anlegern geht, dann hat der klassische Bankberater mittelfristig wahrscheinlich nicht mehr so viel Arbeit. Rendite war wichtig, der Markenauftritt des Anbieters war auch ein Kriterium. Inhaltlich tatsächlich sind die Jüngeren mehr auf dem grünen Trip.
Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Alle zwei Wochen diskutieren wir hier mit Experten über Rente und Altersvorsorge,
über demografische Themen und Investmentideen. Mein Name ist Annika Schulz.
Und ich bin Klaus Morgenstern. Wir beide sprechen,
schreiben und streiten für das DIA.
Annika, schaust du eigentlich beim Einkaufen von Lebensmitteln auf Bio-Siegel?
Ja, das ist bei uns ein Thema geworden. Ich bin ja seit einem Jahr Mama und seit der Kleine auch mit uns mit ist, versuchen wir schon biologischer einzukaufen. Und da habe ich mich auch mit diesem Dschungel von Bio-Siegeln befasst. Wie ist das bei euch?
Naja, ich habe mich ja geoutet vor einiger Zeit. Ich gehe kaum einkaufen, das erledigt alles meine Frau. Bei größeren Anschaffungen schaue ich vielleicht mal auf die Einstufung von Stiftung Warentest, aber ansonsten muss ich gestehen, gucke ich eigentlich selten drauf.
Stiftung Warentest, das machen wir auch, zum Beispiel, wenn wir einen neuen Kinderwagen kaufen, dann gucken wir, wer ist da der Testsieger. Es gibt aber auch diese Ratings und Siegel im Finanzbereich, zum Beispiel diese Sterne für Fonds. Ist das bei dir ein Thema?
Jetzt oute ich mich zum zweiten Mal. Eigentlich auch nicht so richtig. Ich habe früher immer so geguckt, wer den Fonds verwaltet, was der Fondsmanager für eine Strategie hat. Inzwischen bin ich umgeschwenkt auf ETF und Einzelwerte. Da spielt ja ein Rating oder eine Einstufung mit Sternen oder dergleichen nicht so eine Rolle. Insofern, nein, ich bin da nicht der Profi dafür.
So ist das bei uns auch. Wir haben in Einzelaktien viel investiert. Jetzt sind wir auch eher bei den ETFs und Fonds und auch im Kryptobereich. Aber da mit den ganzen Siegeln, das war höchstens mal eine Zusatzinfo für uns.
Da wäre ja spannend mal zu hören, wie es andere Anleger halten.
Das stimmt und damit beschäftigt sich unsere neue DIA-Studie. Die ist noch nicht auf dem Markt, aber wir schauen im Podcast schon mal vorab rein. Folgen Anleger den Sternen?
Gut zu wissen.
Hallo Frau Kreiselminar.
Guten Tag nach Berlin. Hallo.
Herzlich willkommen im Podcast Rente gut, alles gut. Bevor wir loslegen mit dem Gespräch, lassen Sie mich kurz Sie vorstellen. Sie sind Inhaberin einer Agentur, die nennt sich Impuls, beschäftigt sich mit Medienarbeit und Kommunikations- und Marketingstrategien. Und Sie haben in Ihrer früheren Arbeit für die Helios-Kliniken mit Ärzten so manchen Disput geführt über Ratings der Krankenhäuser. Und für uns haben Sie vor kurzem eine Studie angefertigt, eine Befragung ausgewertet, die sich mit dem Stellenwert von Siegeln, Sternen und Ratings in der Finanzanlage beschäftigt. Habe ich das so richtig formuliert?
Und das ist richtig, ja.
Können Sie sich noch an Ihren letzten Einkauf im Supermarkt erinnern? Haben Sie da auf irgendeine Weise auf Siegel geachtet?
Also im Supermarkt tatsächlich nicht, da achte ich nicht darauf. Bei Einkäufen größerer Natur schaue ich tatsächlich nach Kundenbewertungen, sehr viel eher als nach Siegeln. Ich habe aber mal in meinem Gedächtnis gegraben, nach Prüfsiegeln tatsächlich habe ich geschaut, als es um die Erstausstattung fürs Baby ging, also Möbel, Kleidung, Pflegeprodukte, da war das tatsächlich ein Kriterium für mich, ja.
Um Siegel und Ratings ging es in der Studie, die Sie für uns angefertigt haben. Erzählen Sie unseren Hörern doch mal, was war genau das Thema dieser Studie?
Also es gibt ja mittlerweile auch im Finanzsektor gibt es eine Fülle von Gütesiegeln, die in den letzten Jahren entstanden sind. Und die Ausrichter wollen uns glauben machen, dass das sehr wichtige Orientierungspunkte für Kundenentscheidungen seien. Belege dafür gibt es allerdings bislang nicht. Und deswegen wollten wir gerne wissen, haben denn Gütesiegel oder ähnliche Qualitätseinstufungen tatsächlich Einfluss auf den Kauf einer bestimmten Versicherung oder auf die Investition in einen bestimmten Fonds? Oder aber sind es letztendlich tatsächlich nur profitable Geschäftsmodelle der Initiatoren?
Wir haben jetzt nur über Siegel gesprochen, aber es ging auch um Ratings und andere Bewertungen.
Ja. Was ist denn genau der Unterschied zwischen einem Siegel und einem Rating?
Genau, also die Ratings entstehen in der Regel von Agenturen, die weit gewachsen sind. Die Ratings sind der Ursprung sozusagen. Die Siegelwelt ist sehr viel später entstanden, aber mittlerweile wahrscheinlich um ein Vielfaches fülliger als die Ratings an sich.
Sie haben den Markt untersucht, was es da gibt. Welche Daten standen denn da zur Auswertung?
Also grundsätzlich kann man auf unheimlich viele Informationen aus dem Netz zurückgreifen. Das Internet ist voll davon. Die Anbieter von Siegeln und Ratings insbesondere auch stellen hier ihre Vergabekriterien mehr oder weniger detailliert vor. Das reicht bis hin zu Preisen, wenn es denn ein kostenpflichtiges Siegel ist. Welchen Einfluss die Siegel haben, das gab es bislang nicht. Und deswegen haben wir 2000 Personen aus ganz Deutschland online dazu befragt.
Welche Kriterien spielten denn laut dieser Befragung für Anleger eine Rolle, wenn sie sich für ein bestimmtes Finanzprodukt entschieden haben oder auch nicht?
Das sind die Klassiker. Der typisch deutsche Anleger ist tatsächlich sehr sicherheitsbedacht. Das war mehr als die Hälfte, die sich für dieses Kriterium vordergründig entschieden hat. Die Rendite war nur für jeden Dritten in etwa relevant. Was besonders wichtig scheint für den Durchschnittsanleger, das ist tatsächlich ein persönliches Gespräch. Und hier bevorzugt er den wahrscheinlich ihm vertrauten Bankberater. Was weniger wichtig ist, und das war tatsächlich ein wenig überraschend auch, das Thema Nachhaltigkeit im Finanzproduktesektor, das war eher egal, das haben nur 8% unserer Befragten tatsächlich angegeben als entscheidendes Kriterium.
Das ist interessant. Zum Thema Nachhaltigkeit kommen wir später nochmal. Lassen Sie uns nochmal auf die Umfrageergebnisse direkt zurückkommen. Gibt es denn da eigentlich einen Unterschied zwischen Mann und Frau, wie die Siegel bewerten und sie in ihre Kaufentscheidung damit beeinflussen lassen?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Frauen eher zurückhaltend sind, was Investitionen angeht. Wir haben auch das abgefragt im Zeitraum des letzten Jahres, wer investiert hat. Und das waren tatsächlich weniger Frauen als Männer. Und es ist auch ein Unterschied, welche Investitionen sie tätigen. Die Frauen gehen tatsächlich mehr auf Sicherheit als die Männer, noch ein wenig mehr. Das Tagesgeldkonto ist der absolute Favorit. Da kommt auch niemand mehr drum rum. Die Männer, die nahezu doppelt so häufig angegeben haben, in Aktien beispielsweise investiert zu haben, die setzen natürlich dann auch ihren Fokus auf die Renditechance zum Beispiel. Die Siegel spielen da in erster Linie erstmal keine Rolle, auch die Ratings nicht. Rendite war wichtig, der Markenauftritt des Anbieters war auch ein Kriterium. Und ansonsten zählt bei beiden fast gleichermaßen Sicherheit, obwohl die Frauen, das haben wir auch rausgefunden, aufgrund der Tatsache, dass sie lieber zum Berater gehen, direkt vor Ort, da auch nochmal einen Ticken mehr Sicherheitsbedürfnis an den Tag legen. Frauen nutzen auch weniger die Informationen aus dem Netz zum Beispiel. Da sind die Männer auch eher vorne dran und informieren sich. Jeder Fünfte nahezu informiert sich tatsächlich zusätzlich nochmal übers Netz.
Wer noch mehr über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen erfahren möchte, kann auch einmal einen früheren Podcast hineinhören mit dem Titel Frauenfinanzen Vorurteile. Da ist dieses Thema noch mal ein bisschen ausführlicher beleuchtet. Aber was mich jetzt noch interessiert, wir haben jetzt die Unterschiede zwischen den Geschlechtern gehört. Gibt es denn auch Unterschiede beim Alter und beim Einkommen?
Also wenn es nach den jüngeren Anlegern geht, dann hat der klassische Bankberater mittelfristig wahrscheinlich nicht mehr so viel Arbeit, denn die Jüngeren, die informieren sich tatsächlich hauptsächlich online. Also das war weit mehr als jeder Dritte, der sich online Informationen geholt hat. Und inhaltlich tatsächlich sind die Jüngeren mehr auf dem grünen Trip. Ja, also die investieren eher in rein grüne Produkte. Wenn wir uns die Einkommen anschauen, dann gibt's da wenig Überraschendes tatsächlich, weil wir weniger als beispielsweise 1000 Euro monatlich netto Haushaltseinkommen zur Verfügung hat. Der investiert natürlich dann auch entsprechend weniger, hält sich da sicherheitstechnisch bedeckt. Möglicherweise ist dann hier auch wieder das Tagesgeldkonto das Entscheidende, was man noch zur Rate ziehen würde.
Ja. Sie haben jetzt viel darüber gesagt, dass man sich im Netz informiert, dass trotzdem diese Siegel und Ratings gar nicht so eine riesige Kaufentscheidung mit beeinflussen. Wie sieht es denn eigentlich um den Wissensstand aus? Also kennen sich die Deutschen aus bei den Ratings und Siegel, was es da gibt und wie man das zu beurteilen hat?
Also wir führen uns kurz vor Augen, was es für Unmengen an Fachmagazinen gibt, was das Netz an unendlich vielen Seiten zur Verfügung hat, was es an Ratgebern in den Buchhandlungen zur Verfügung hat. Wenn man das alles mal sich vor Augen führt, dann muss man sagen, dann ist der deutsche Anleger da eher auf unbekanntem Terrain unterwegs. Wir haben die bekanntesten Ratingagenturen tatsächlich abgefragt im Rahmen unserer Studie. Und es waren 37%, die tatsächlich nicht eine einzige dieser Ratingagenturen kannten. Jeder vierte hat immerhin Moody's oder Fitch oder Morgan schon mal gehört. Aber um nochmal die Sterne in den Raum zu stellen, Morningstar mit seinen Sternen, der war gerade mal 6% unserer Befragten bekannt.
Das klingt jetzt nicht so hoffnungsvoll. Das Wissen ist nicht sehr weit verbreitet. Gibt es denn Unterschiede, dass eine bestimmte Gruppe in der Bevölkerung mehr weiß als andere? Vielleicht ältere oder jüngere oder die Vermögenderen? Konnten wir da Unterschiede feststellen?
Also bei den Älteren ist es tatsächlich weniger relevant. Das war fast jeder Zweite, der gar nichts damit anzufangen wusste. Bei den Jüngsten, das waren die jüngste Gruppe, waren immer die 18- bis 29-Jährigen. Da war es so, dass ungefähr jeder Fünfte zumindest mal eine Agentur gehört hatte oder sich damit schon mal beschäftigt hat.
Wir haben jetzt gehört, dass die meisten sich mit den Ratings und Siegeln nicht so gut auskennen. Vielleicht können wir mit dem Podcast hier ein bisschen Abhilfe schaffen. Geben Sie uns doch mal so einen Einblick, was gibt es denn eigentlich für Ratings und Siegel? Welche sind da vielleicht hervorzuheben? Und ja, wie würden Sie die auch beurteilen? Nach Glaubwürdigkeit.
Nach Glaubwürdigkeit, das ist aber meine persönliche Ansicht. Sie hatten es eingangs schon gesagt, dass ich da in der Vergangenheit durchaus auch das eine oder die eine oder andere Diskussion geführt habe, wohlwollend geführt habe natürlich. Alles, was unabhängig agiert auf dem Markt, das halte ich in erster Linie durchaus für vertrauenswürdig und das kann man durchaus tun. Die alteingesessenen internationalen Agenturen, Moody's, Fitch, Morgan & Morgan, damit kann man, glaube ich, damit macht man nichts falsch. Die sind lange am Markt und die sind breit aufgestellt. Insofern wäre das zumindest meine Empfehlung. Wenn es um Vertrauenswürdigkeit geht, dann nachschauen, wie lange sind die am Markt.
Also wir haben jetzt gehört, das Wissen ist nicht allzu weit verbreitet über diese Qualitätseinstufungen. Da drängt sich die Gretchenfrage auf, inwieweit beeinflussen denn diese Siegel, Ratings und anderen Einstufungen tatsächlich die Entscheidungen der Anleger? Gibt es darüber Aussagen in der Studie?
Wenn man sich vor Augen führt, dass es unendlich viele Ratingagenturen gibt und dass die Kapitalanleger darauf weltweit zurückgreifen, da muss es ja einen Grund haben, warum es die alle am Markt gibt, warum die sich halten. Ja, also das heißt, der Nutzen scheint ja da zu sein. Andernfalls würden wir nicht von so einer Vielzahl sprechen. Aber es gibt tatsächlich offenbar einen Typus, der mit diesen Sternen und AAAs nichts anfangen kann oder nicht viel anfangen kann. Und das ist unser gemeiner Bundesbürger. Wir haben, das muss man tatsächlich so sagen. Wir haben im Rahmen unserer Befragung 63% Angabe bekommen, dass das Rating die Entscheidung auf eine Investition tatsächlich nicht beeinflusst hat. Man kann natürlich auch hergehen und sagen, der Ehrrettung halber, möglicherweise gab es gar kein Rating oder ein Siegel für das jeweilige Produkt, weil wir natürlich in dem Fall nicht unterschieden haben. Geht es hier um den Fonds, geht es um das Sparbuch, um das Klassische oder worum, um welche Investitionen konkret handelt es sich? Immerhin ein Viertel, das macht ein wenig Mut, hatte angegeben, dass das Rating tatsächlich Einfluss hatte. Und hier sind es wieder die Jüngeren, die da ein bisschen rausstechen. Da war es fast jeder Zweite, der angegeben hat, dass das Rating bei der letzten Investitionsentscheidung tatsächlich eine Rolle gespielt hat.
Dann sagen Sie uns doch, warum gibt es denn dann eigentlich diese Ratings, wenn der Anleger darauf kaum schaut, die Unternehmen scheinen ja darauf viel zu geben, das ist ja dann irgendwie ein bisschen sinnlos, oder?
Halte ich nicht für sinnlos, denn wir müssen, wir befinden uns ja auch so ein bisschen auf einer Insel in unserem Bundesstaat, wenn man sich drumherum die Anleger anschaut, die sind doch sehr viel aktiver im europäischen Raum, im amerikanischen Raum, die werden diese Ratingagenturen auf jeden Fall nutzen, die nicht werden, sondern nutzen diese Agenturunterstützungen tatsächlich sehr viel häufiger, als Deutschland das noch tut.
Wir haben jetzt generell über Rating und Siegel für den Finanzbereich gesprochen. Nun gibt es aber seit einigen Jahren eine sehr starke Diskussion über nachhaltige Kapitalanlageprodukte. Diese wiederum haben eigene Siegel und eigene Einstufungen. Gibt es hier Unterschiede zu den Ergebnissen, zu den Finanzanlagen allgemein? Oder was hat Sie überrascht in der Auswertung dieses Teils?
Mich haben zwei Dinge tatsächlich überrascht oder habe ich so nicht erwartet. Wir wissen, dass es circa vor einem Jahr per Gesetz eine Pflichtabfrage eingeführt wurde, deren Inhalt ist, die Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden abzufragen. Das ist unserer Studie zufolge, unserer Umfrage zufolge, wird es noch nicht vollständig umgesetzt. Jeder Zweite hat zwar gesagt, dass er dazu befragt wurde, aber ein Drittel, 31%, haben verneint, jemals danach gefragt worden zu sein. Und das hat mich tatsächlich überrascht, zumal es ja verbindlich sein sollte. Der zweite Punkt ist, DIA hat ja schon vor 3 Jahren, meine ich, 2020 war das, eine Studie durchgeführt und kam zu dem Schluss, dass ja Anleger sich tatsächlich Siegel wünschen würde in Sachen nachhaltige Kapitalanlagen und die bis dato vermisst hat. Und wir haben jetzt in diesem Jahr 23 verschiedene Siegel, Label und so weiter abgefragt, teilweise Label mit sehr langer Historie schon. Und es war tatsächlich eine Überraschung, dass mehr als jeder Zweite, nicht ein einziges dieser Label kannte.
Vielleicht können wir auch hier wieder Abhilfe schaffen. Was glauben Sie, ist denn so das wichtigste Nachhaltigkeitslabel, mit dem man sich vielleicht doch nochmal intensiver befassen kann? Und dann kann ich vielleicht die anderen 22 so ein bisschen hinten rüberkippen.
Da würde ich mich tatsächlich gar nicht festlegen wollen. Das liegt einmal daran, dass ich mich damit tatsächlich persönlich auch noch nie beschäftigt hatte im Vorfeld. Und dann muss ich auch sagen, dass die Zahlen, die wir haben, die uns vorliegen im Anschluss oder nach Auswertung dieser Studie, für jegliche Siegel, Nachhaltigkeitssiegel sehr, sehr, sehr marginal waren. Also das waren sehr, sehr wenige Angaben, die wir bekommen haben. Es scheint offenbar so zu sein, dass da nichts raussticht. Es gibt ein österreichisches Umweltsiegel, was auch auf dem Finanzsektor anwendbar ist, was möglicherweise ein bisschen mehr bekannt ist als alle anderen. Die Eco-Reporter geben Siegel raus, aber ich würde mich jetzt ungern auf eins festnageln lassen. Da würde ich mich gerne zurückhalten.
Sie hatten gerade die Studie von 2020 erwähnt und den Wunsch der Anleger, der darin geäußert wurde, dass es doch mehr Aufklärung und mehr Siegel und mehr Einordnung gäbe. Ich kann mich da noch gut erinnern, zum einen, weil ich die Studie selber geschrieben und verfasst habe und zum anderen, weil nach dem Erscheinen sofort der Einspruch eines Anbieters, nämlich dem Initiator des FNG-Siegels bei uns aufschlug und sagte, es gibt doch Siegel, warum beschweren sich die Anleger? Und da habe ich ihm damals erwidert, vielleicht sind die zu wenig bekannt unter den Anlegern. Ja. Deswegen meine Frage, auf welchen Wegen informieren sich Kapitalanleger über Nachhaltigkeitssiegel?
Denen steht wie immer das Netz zur Verfügung. Also das Netz spielt tatsächlich, was die Siegel angeht und die Informationsquellen angeht, eine enorm große Rolle, weil es hierzu auch wenig Literatur gibt. Und wer auch mit der Nase darauf stößt, und das ist wiederum eine überraschende Erkenntnis tatsächlich aus unserer Studie, die persönlichen Berater, die wenden im Gegenzug zur Nachhaltigkeitspräferenz, die gesetzlich vorgeschrieben ist mittlerweile, die weisen tatsächlich auf die Nachhaltigkeitslabel hin. Unsere Studienteilnehmer haben das in großer Zahl bestätigt, dass sie genau darauf angesprochen wurden. Und alles, was sie möglicherweise im Gespräch nicht erfahren haben, das haben sie dann im Netz häufig, nahezu jeder Zweite hat das dann im Netz nochmal verifiziert, die Informationen, die er bekommen hat.
Und sind die Informationen, die man dazu im Netz findet, vielschichtig, wenn Sie meinten, es gibt 23 Nachhaltigkeitslabel bei den Ratings und Siegeln?
Es gibt mehr. Es gibt unendlich viele. Wir haben uns auf 23 und das waren schon viele beschränkt, ja.
Also noch mehr. Sind denn die Anleger da zufrieden mit den Infos, die sie finden, beziehungsweise blicken sie da überhaupt durch?
Und das mag ich so bezweifeln. Also wir haben gefragt, bei welchem Teilnehmer, der investiert hat, ein Nachhaltigkeitssiegel eine Rolle gespielt hat. Und es hat fast jeder Zweite angegeben, dass sein Produkt sowas zum Beispiel gar nicht hatte. Ja, also das ist.
Sie hatten vorhin schon mal kurz zur Vertrauenswürdigkeit von solchen Einstufungen etwas gesagt. Vielleicht gehen wir noch mal kurz auf dieses Thema ein. Es gibt ja Unterschiede. Einige Einstufungen, Ratings oder Siegel, die werden unaufgefordert vergeben. Andere dagegen müssen die Unternehmen bezahlen, quasi kaufen. Ja. Wie nehmen denn die Anleger diese Unterschiede wahr? Oder nehmen sie sie überhaupt wahr? Das ist die erste Frage. Wird das von den Anlegern registriert, dass es da einen maßgeblichen Unterschied geben kann?
Wir haben nicht danach gefragt, wie die Wahrnehmung ist, aber wir haben gefragt, ob das grundsätzlich im Alltag eine Rolle spielt, ob so ein Nachhaltigkeitssiegel eine Rolle spielt. Und das waren nicht sonderlich viele. Wir haben aber durchaus gefragt, was vertrauenswürdiger wäre, ein bezahltes oder ein freies Siegel. Und die relative Mehrheit, das war mehr als jeder Dritte, deutlich mehr als jeder Dritte, hat gesagt, also das, was frei vergeben wird, wo der Anbieter sozusagen keinen Einfluss hat, das halten sie für durchaus vertrauenswürdig. Es gibt aber auch jeden Fünften, der gesagt hat, das ist mir gleich. Ich vertraue sowohl dem frei vergebenen als auch dem bezahlten Siegel. Und dann gibt es auch noch mal genauso viele, nämlich auch noch mal jeder Fünfte ungefähr, der hat uns mitgeteilt, dass er weder dem einen noch dem anderen traut. Ja. Für die gekauften Siegel, das war eine relativ kleine Zahl, das waren 9%, die gesagt haben, ja, ich vertraue auch durchaus einem gekauften Siegel. Und hier waren es wieder die Jüngeren. Ja, also wir kommen immer wieder darauf zurück. Die Jüngeren haben zu 21% in der jüngsten Altersgruppe gesagt, für mich ist das okay, wenn das Siegel gekauft ist.
Wenn Sie einer Versicherung oder einer Bank oder einer Investmentgesellschaft den Rat geben sollten, ob sie Geld für ein Siegel ausgibt, wie würden Sie antworten? Würden Sie heute anders antworten, als Sie es damals bei den Ärzten getan haben, die Ratings für Krankenhäuser kaufen wollten?
Ich bleibe dabei, ein frei vergebenes Siegel hat sehr viel mehr Vertrauensbonus aus meiner Sicht als ein gekauftes Siegel. Und das hat letztlich unsere Studie auch bestätigt. Es geht eher darum, seine Produkte, die Produktpalette so aufzustellen, dass es tatsächlich auch den Kriterien, die im Übrigen sehr, sehr unterschiedlich sind, dass es den Kriterien entspricht und dann auch entsprechend frei ein Siegel vergeben werden kann.
Was ist denn im Allgemeinen Ihr Fazit nach den Umfrageergebnissen? Also wir haben jetzt gehört, es gibt viele Siegel, aber sie werden nicht genutzt. Ist dann die Schlussfolgerung zu sagen, dann brauchen wir die Siegel eigentlich gar nicht? Oder ist eher die Schlussfolgerung, wir müssen irgendwie die Menschen mehr darüber aufklären? Und wer soll das dann machen?
Also das ist tatsächlich der Ansatz. Wir haben mit der Studie einmal mehr ein sehr klares Bild von dem klassischen deutschen Anleger zeichnen können, mit den Präferenzen, die er hat in Sachen Finanzprodukte. Aber es hat sich eben auch einmal mehr gezeigt, dass der nicht nur der Information, sondern sogar mehr noch der Aufklärungsbedarf tatsächlich enorm ist. Das DIA tut es ja schon mit seiner Arbeit. Ich halte es aber für unerlässlich, dass verlässliche Quellen wie öffentliche Meinungsbildner, Bildungseinrichtungen und auch andere unabhängige Institutionen hier noch deutlich mehr nachsteuern müssen, Aufklärungsarbeit leisten müssen. Wir wissen, dass die EU-Kommission 2018 entschieden hat, das ist eines der bekannteren, dieses EU-Eco-Label, dass das nunmehr auch auf den Finanzsektor ausgeweitet werden soll. Allerdings ist dieses Logo oder dieses Label bis heute noch nicht auf dem Markt. Es wird immer wieder verschoben und das liegt einfach daran, dass sich die Länder nicht entscheiden oder einigen können, welche Kriterien letztendlich zugrunde gelegt werden sollen. Also wenn es ein Label gäbe und nicht Millionen, das bekannt ist, das der breiten Masse bekannt ist, das unabhängig ist, das ist wichtig, dann könnte man durchaus die Erfahrenen wie auch die Unerfahrenen deutlich sicherer durch den Investdschungel leiten.
Für alle, die noch mehr Umfrageergebnisse zum Thema Siegel und Ratings lesen möchten, verweisen wir auf unsere DIA-Webseite. Dort wird in den nächsten Tagen die Studie vorgestellt. Wir haben heute nochmal einen ganz kurzen Einblick gewährt. Die umfassenden Ergebnisse werden wir in wenigen Tagen vorstellen. Schauen Sie auf unsere Website vorbei, dia-vorsorge.de, und werden in den nächsten Tagen dort noch viel, viel mehr zu diesem Thema finden. Frau Kreisel-Minar, wir bedanken uns ganz herzlich für die Vorstellung der ersten Ergebnisse, für den ersten Einblick in die Studie. Und vielleicht achten Sie ja beim nächsten Einkauf doch mal auf ein Siegel.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Tschüss. So, Klaus, wenn wir jetzt mal zusammenfassen, was Frau Kreisel-Minar gesagt hat: Es gibt unendlich viele Siegel im Finanzbereich, aber das ist ähnlich wie im Supermarkt. So wirklich durchsehen tut da niemand.
Ja, ich glaube, da müssen wir noch viel tun. Die Siegel und die Ratings müssen bekannter werden. Die Käufer oder die Anleger müssen wissen, wie sich die Siegel unterscheiden. Ich glaube, da gibt es noch eine Menge Arbeit.
Ja, und selbst wenn dann die Siegelstruktur, die Ratingstruktur super ist und vergleichbar ist, müssen wir halt auch nochmal an die finanzielle Bildung ran, denn die meisten Menschen, wie wir jetzt ja festgestellt haben, wissen darüber überhaupt gar nicht Bescheid.
Da nennst du ein Reizwort, Finanzbildung. Da sind wir in Deutschland noch ein ganzes Stück hinterher. Die sollte, wenn es geht, schon in den Schulen beginnen. Aber ich glaube, wir dürfen auch die Finanzwirtschaft selbst da nicht ganz aus der Pflicht entlassen. Auch die Banken, Investmentgesellschaften, Versicherer sollten etwas tun, dass ihre Kunden gut Bescheid wissen.
Da stimme ich dir zu, wobei gerade für meine Generation ich sagen muss, dass das gar nicht mehr so ein großes Thema ist. In meinem Freundeskreis zum Beispiel kenne ich niemanden, der eine Beratung bei der Bank gemacht hat oder der einen unabhängigen Finanzberater sogar beauftragt hat. Dass, wenn man nur auf dieses Pferd setzt, dann erreicht man halt auch wieder eine große Gruppe nicht.
Ja, die jungen Leute sind wahrscheinlich eher Kunden bei Startups, die eben auf einer Online-Plattform Finanzberatung liefern, also nicht nur Produkte, sondern auch ein bisschen Schulung mitliefern, Tutorials oder kleine Clips, die zusammen erläutern. Ich glaube, die Unternehmen sind auf einem ganz guten Weg.
Das stimmt, da gibt es auch einige Social-Media-Kanäle, gerade bei Instagram, die mir einfallen, die da super und vor allen Dingen auch nicht trocken über das Thema informieren.
Also hoffen wir, dass in Zukunft noch mehr solche Informationen zu finden sind, aber für heute soll es das erstmal gewesen sein.
Wir hoffen, die Ausgabe hat Ihnen gefallen.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiterzuempfehlen.
Bis dahin, bleiben Sie im Dialog.
Und sorgen für das Alter vor.